Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns zu Beginn den Text vor aus der Bibel, in dem der Traufvers von Elke und Gottfried der entscheidende Vers ist. Der Text steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, von Vers 25 bis Vers 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, was heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Elke und Gottfried haben sich Matthäus 6, Vers 33 als Traufvers ausgesucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dies alles hinzugefügt werden. Dieser Vers soll über eurer Ehe stehen, über euren gemeinsamen Leben. Und das ist ein sehr guter Vers. Es ist ein zentraler Vers in der Bergpredigt, eine der wichtigsten Predigten von Jesus. Und das Schöne ist, es ist auch ein zentraler Vers im Leben von Elke und Gottfried. Beide hat dieser Vers in den letzten Jahren begleitet. Elke hat, als sie in Südafrika war, diesen Vers irgendwann an einer Wand gesehen, also in einer Zeit, wo viel in ihr Leben sich bewegte, wo sie viele Entscheidungen treffen musste, wo sie viel Neues erlebte, hat dann den Vers nachgeschlagen in der Bibel und das erste Mal so richtig gemerkt, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht. Eben diesen Zusammenhang, den ich jetzt vorgelesen habe. Und hat gemerkt, ja, das ist es doch, worum es geht. Und Gottfried hat diesen Vers über 3 Jahre lang an seinem Wanderstab dran geschrieben gehabt, den Wanderstab, den er auf der Wanderschaft als Wandergeselle dabei hatte. Also für ihn war das auch der Vers, wo er sagte, ich reise durch die Welt, ich erlebe viele Sachen, entdecke vieles Neues, habe viele Entscheidungen zu fällen, aber das ist es doch, worum es geht. Gott hat beiden unabhängig voneinander deutlich gemacht, das ist es, worum es eigentlich geht, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Um das Reich Gottes muss es bei allem, was du erfährst, was du zu tun hast, was du im Leben suchst, gehen. Es muss zuerst und über allem das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit sein. Das klingt schön, nicht? Schöner Vers. Aber was bedeutet das konkret? Und was bedeutet das für die Ehe? Ja, was bedeutet das, wenn man sich diesen Vers als Ehepaar für den Trauvers raussucht? Und dazu müssen wir den Kontext betrachten, und darum habe ich dieses längere Stück vorgelesen. Dieser Vers steht ja nicht einfach so da. Jesus hat das nicht einfach mal so nebenbei gesagt, ohne Zusammenhang, sondern dieser Vers ist das Gegenstück zu einem Verbot. Die Bibel ist ja meistens so. Gott sagt, also das sollt ihr nicht tun, sondern ihr sollt es so tun. Das ist nicht gut für euch, das ist gut für euch. Nun, das Verbot, was sozusagen das Gegenstück zu diesem Vers ist, das lautet, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht um euer Leben, um eure Kleidung, um euer Essen. Sorgt euch nicht um diese irdischen Dinge. Sucht nach den himmlischen Dingen. Nun, ich hoffe und nehme an, ihr habt jetzt gerade in diesem Moment wenig Sorgen. Aber es werden Sorgen oder zumindest Gründe für Sorgen auf euch zukommen. Ihr könnt sicherlich jeden Verheirateten hier im Raum fragen, der muss nicht erst 20, 30 Jahre verheiratet sein. Da reichen wenige Wochen, Monate. Es kommen Sorgen auf euch zu. Der Pastor, der meine Frau und mich verheiratet hat, der hat als ersten Vers im Traugespräch gesagt, naja, ihr wisst ja, warum man heiratet. Man soll herausfinden, dass man ein Sünder ist. Also es werden Sorgen auf euch zukommen, die ihr jetzt vielleicht noch gar nicht ahnt, weil das in eurem Leben bisher gar keine Sorge war, aber für euren Ehepartner auf Dauer ist es vielleicht dann doch ein Problem. Und das ist nur der Anfang. Nun gut, das ist das, was auf euch zukommt. Schauen wir mal zurück in die letzten Wochen, Monate. Ich hoffe und nehme an, dass ihr beide euch diesen Vers da an sehr vielen Stellen zusprechen musstet. Ja, es geht doch um das Reich Gottes und nicht um diese ganzen äußerlichen Details. Und ihr werdet euch trotzdem gesorgt haben, nicht zu wenig. Also das ist der erste Punkt, der hier deutlich wird. Sorgt euch nicht. Gut, wenn ich euch alle hier so sehe, gut gekleidet, schön herausgeputzt, wie sich das gebührt für den heutigen Tag, wir sorgen uns nicht um Kleidung und Essen, wenn es nicht gerade eine Hochzeit ist. Gut, da haben wir ein bisschen Sorge, dass alles gut ist. Aber ansonsten, also ich rede hier von richtiger Sorge, von keiner Pseudosorge. So nach dem Motto, ach, was ziehe ich heute an, ich habe einfach zu viel. Oder, ach, was koche ich heute, was bereite ich heute zu, weil ich habe ja das Gericht schon gemacht und das und das und das. Wir sorgen uns nicht, ob wir genug zu essen haben, sondern wir sorgen uns, ob das Essen schlecht wird, weil wir so viel haben. Wir sorgen uns nicht um Kleidung und Nahrung. Wir sind Glaubenshelden, oder? Nun, ich glaube, ehrlich gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Obwohl wir reich sind, obwohl wir genug zu essen haben, Kleidung haben, sorgen wir uns. Obwohl uns Gott so reich versorgt, sorgen wir uns. Und das nicht zu wenig. Nun, was sind dann unsere Sorgen? Erstens, wir sorgen uns davor, dass wir Dinge, die wir uns wünschen, nicht bekommen. Einen gewissen Gegenstand, eine Arbeitsstelle, Gesundheit, Partner, Kinder. Zweitens sorgen wir uns davor, dass wir Dinge verlieren, wenn wir sie bekommen haben. Einen gewissen Gegenstand. Die Arbeit, Gesundheit, der Partner, Kinder. Und drittens sorgen wir uns und haben Angst davor, dass wir etwas bekommen, was wir nicht wollen. Also ihr merkt, wir schaffen es uns zu sorgen, egal in welche Richtung es geht. Ich sorge mich, ich habe Angst, dass ich das nicht bekomme. Jetzt hat mir es Gott geschenkt, ich sorge mich, dass ich es wieder verliere. Das macht doch unser Leben aus, sehr oft. Jesus sagt uns, ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib nicht mehr als die Kleidung? Da gibt es noch mehr, als immer satt zu sein und warm zu sein, als Wohlstand und Sicherheit zu haben. Leben ist mehr. Da gibt es noch etwas Wichtigeres für uns. Ja, was gibt's denn da noch mehr? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Leben ist mehr als immer mehr haben. Leben ist, das ist jetzt die Definition von Leben. Leben ist Gott und seinen Sohn Jesus Christus kennen. Das heißt, man hat eine Beziehung zu ihm. Man ist Mitglied in seinem Reich, im Reich Gottes. Man gehört zur Familie Gottes. Das bedeutet nach der Bibel wahres Leben. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Warum sorgen wir uns? Warum sorgst du dich? Weil du die Kontrolle über dein Leben haben willst, aber nicht haben kannst. Und bitte versteht das nicht falsch. Gott sagt uns, wir sollen gute Verwalter sein. Wir sollen planen. Wir sollen fleißig sein. Wir sollen uns bemühen. Wir sollen nicht einfach so in den Tag oder in die Beziehung oder in die Ehe hineinleben und uns sagen, es wird schon alles irgendwie. Nicht zu sorgen bedeutet nicht, nachlässig zu sein. Aber was wir oftmals darüber hinaus wollen, das ist die Kontrolle über unsere Zukunft. Wir wollen unser Leben bestimmen. Wir wollen es, ja, die Kontrolle darüber haben. Wir können auch sagen, wir wollen der Gott in unserem Leben sein. Und darum sorgen wir uns so viel. Was ist, wenn mein Leben nicht so wird, wie ich es geplant habe? Dann beginne ich mich zu sorgen, dann bekomme ich Angst. Wenn was anders läuft, in der Ehe, in der Familie, da vielleicht am allermeisten. Wir wollen das, was nur Gott zusteht. Und dieses Streben, das bringt uns nicht zu Gott, sondern das trennt uns von Gott. Das trennt uns von Gott und das treibt uns in Sorgen und in Ängste und in Nöte und letztendlich in den Tod. Und darum sagt Jesus, sorgt euch nicht. Gott hat dein Leben in seiner Hand. Er sorgt für euch. Und wisst ihr, was ist jetzt das Argument, was Jesus bringt? Womit er uns ja beweisen will, uns ermutigen will, das so, auch so zu tun. Jesus sagt uns ja, schaut die Vögel an, schaut die Blumen an. Blumen und Vögel, das kennen wir vielleicht mehr so aus der alternativen Bewegung, aus der Hippie-Bewegung. Ja, Blumen, Kinder und so weiter. Oder das kennen wir vielleicht mehr aus der Umweltbewegung. Wir müssen das Artensterben verhindern. Vögel fallen wieder tot vom Himmel wegen irgendeiner Seuche. Das kennen wir in letzter Zeit nicht so sehr dafür, dass wir Vertrauen fassen sollen in Gott. Aber trotzdem, in der Schöpfung, in der Natur, schaut sie euch an, da gibt es eine gute Ordnung. Und diese Ordnung ist so gut, dass sie immer noch da ist, obwohl der Mensch seit Jahrhunderten ja auf schändliche, auf sündliche Weise in diese Natur eingreift, diese Natur zerstört. Trotzdem gibt es eine gute Ordnung. Gott hat die Schöpfung in seiner Hand und er versorgt sie. Ja, wie viel mehr wird er für euch sorgen? Kleidung, Nahrung, die materiellen Dinge unseres Lebens, die sind ja nicht an sich schlecht. Gott weiß, dass wir sie brauchen und Gott will sie uns geben. Wenn auch immer nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Schlecht ist es, wenn wir diese Dinge unser Leben bestimmen lassen. Wenn es dann plötzlich nur noch darum geht. Ja, wer hat dein Leben in der Hand? Diese Dinge, diese materiellen Dinge? Nein, Gott. Wer sorgt für dich? Gott. Und in der Ehe ist das genauso. Wenn es in eurer Ehe nur um irdische, um materielle Dinge geht, nun, was wird geschehen, wenn die Dinge eben nicht so laufen, wie ihr euch das wünscht? Dann wird die Ehe auf Dauer keinen Bestand haben. Weil diese irdischen, diese materiellen Dinge keinen Bestand haben. Und deshalb muss Gott in eurer Ehe das Zentrum sein. Um ihn muss es gehen, weil von ihm alles abhängt. Weil nur er eure Ehe segnen kann. Weil nur er euch erfüllen kann. Weil nur er eure Schuld, auch die Schuld, die ihr euch gegenseitig zufügt, vergeben kann. Weil nur er eurer Ehe Bestand geben kann. Gott sorgt für euch. Und jetzt sagen wir vielleicht, Gott hat ja gut reden. Sorgt euch nicht, fürchtet euch nicht, das kommt ja ständig in der Bibel vor. Aber Gott ist Gott. Gott hat alles in seiner Hand, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Aber wir müssen uns durch unser Leben kämpfen. Wir haben täglich neue Probleme. Und das ist utopisch, sich nicht zu sorgen. Nun, Gott ist Gott, das ist richtig. Aber, das ist die Botschaft der Bibel, Gott ist Mensch geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus ist in diese Welt gekommen, um unser Leid auf sich zu nehmen. Jesus hatte selber Sorgen und Ängste. Jesus hat vor lauter Angst Blut und Wasser geschwitzt im Garten Gethsemane. Er hat Sorgen seelisch und körperlich erfahren. Jesus weiß, wie es ist, wenn man verlassen wird. Wie es ist, wenn man verraten wird. Wie es ist, wenn man verleugnet wird. Jesus kann dir nachempfinden in allen deinen Sorgen. Jesus ist kein etablierter Religionsgründer, kein anerkannter Moralapostel, der uns jetzt Lektionen erteilt, von denen er selbst nichts versteht, die er selbst nie so erfahren hat. Nein, wenn Jesus hier über Sorge spricht, dann weiß er, wovon er redet. Und Jesus sagt uns trotzdem, sorgt euch nicht. Gott sorgt für euch. Und Gott sorgt für uns mehr, als wir uns das vorstellen können. Wir können es uns eben kaum vorstellen, wie es ist, wenn man seinen einzigen geliebten Sohn dahin gibt, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Wenn man ihn auf diese Welt schickt, in dieses Leid, um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen und dafür am Kreuz hingerichtet zu werden. Wofür? Damit wir in Ewigkeit ohne Sorgen, ohne Ängste, aber dafür im Vertrauen und in Liebe mit Gott leben können. Gott sorgt für uns. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Oh ja, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Merkt ihr, hier geht es um mehr als unsere materiellen Bedürfnisse. Gott weiß, dass ihr Bedürfnisse habt. Gott ist euer Schöpfer. Er erhält euer Leben durch seine Gaben. Und Gott schenkt euch ewiges Leben durch seinen Sohn. Und darum trachtet zuerst nach Gott, nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige zufallen. Das ist der zweite Punkt. Ja, sorgt euch nicht, sondern sucht das Reich Gottes. Und was bedeutet das jetzt konkret? Was hat Jesus im Garten Gethsemane gebetet? Was hat er gebetet, als er größte Angst hatte, als er von seinen Freunden verlassen war? Da hat er gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn sich Sorgen und Angst in deinem Leben breit machen, nach was sollst du streben? Nicht nach deinem Wohl, nach deinem Willen, sondern nach Gottes Willen. Gottes Wille über meinem Leben. Gottes Wille über meinen Willen. Und die Bergpredigt, in der dieser Vers vorkommt, die macht deutlich, was das konkret bedeutet. Liebe deinen Nächsten, liebe deine Feinde. Das ist nicht mein Wille, das ist Gottes Wille. Richte nicht, schau auf dich selber. Gib dem Bedürftigen, ohne dafür Lohn zu erwarten. Bete, und das mit Ausdauer. Höre Jesu Worte und tu Jesu Worte und sammle dir so Schätze im Himmel. Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden, und er ist gekommen, um dieses Reich zu bringen. Und zwar durch seinen Tod am Kreuz. Weil er dort für die Sünden gestorben ist, hat er dort den Sieg über die Sünden, den Sieg über den Tod, den Sieg über den Teufel errungen. Und darum ist Jesus Christus der König in diesem Reich. Und dieses Reich Gottes, das wächst jetzt da, wo Menschen anfangen, an diesen König zu glauben. Wo sie ihn als Herrn und Heiland annehmen und dann im Glauben wachsen und sein Wort hören und tun. Wenn einer von euch nicht zu diesem Reich dazugehört, dann trachte danach hineinzukommen. Trachte danach, Jesus kennenzulernen. Trachte danach, ihm deine Schuld zu geben, Vergebung zu erlangen. Er will für dich sorgen. Er will deine Schuld vergeben und er will dir wahres Leben geben. Und wenn du dazugehörst zu diesem Reich, wenn du Jesus kennst, dann trachte danach, dass dieses Reich wächst. Trachte danach, dass auch andere Menschen ihn kennenlernen und dass Gott so in der Welt verherrlicht wird. Gott, nicht die Gaben Gottes. Gottes Wille über deinem Leben, das bedeutet für dich Segen und Erfüllung und Erlösung. Und was bedeutet das in der Ehe? Gott hat uns im Epheserbrief ein Leitwort, ein Motto für die Ehe gegeben. Im Epheser 5, Vers 21, da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Da kommt das Wort unterordnen vor. Und vielleicht sind jetzt einige von euch innerlich so ein bisschen zusammengezuckt. Unterordnen. In der Ehe. In der Ehe geht es doch um Liebe, nicht um Unterordnung. Nun, Gott sagt uns, unterordnen bedeutet lieben. Wir werden diese Stelle, wo ich jetzt den Vers vorgelesen habe, wo es um das Thema Unterordnen geht, später in der Trauung noch ausführlich hören. Deshalb ist es wichtig, dass wir das jetzt richtig verstehen. Es heißt eben nicht, was viele denken, dass der Mann seine Frau unterdrücken soll oder wie es heute vielleicht propagiert wird, dass die Frau ihren Mann unterdrücken muss. Sondern es bedeutet, dass ich meinen Ehegatten mit seinen Wünschen und mit seinen Bedürfnissen über meine Wünsche und meine Bedürfnisse stelle. Dass ich eben zuallererst für das, was mein Mann oder meine Frau braucht, eintrete. Also vielleicht, um es mit verständlichen Worten zu sagen, es bedeutet, dass ich der Anwalt für meinen Partner werde. Elke, du sollst jetzt für das kämpfen, was Gottfried braucht. Und Gottfried, du sollst für das kämpfen, was Elke braucht. Sich gegenseitig unterzuordnen bedeutet, völlig für den anderen da zu sein. Ja, sich für den anderen aufzuopfern. So, wie Christus es für uns getan hat. Das ist Liebe. Das bedeutet wahre Liebe. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, in der Ehe für seine Frau oder für seinen Mann zu sorgen. So wird euch das Übrige zufallen. So werdet ihr selber reich gesegnet werden. Klingt wieder schön, nicht? Aber, ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, wenn man die Bergpredigt mal so durchliest und wirklich studiert, oder wenn man die Stelle da im Epheserbrief über Unterordnung mal richtig studiert, dann kommt man zwangsläufig auf eine Frage: Wie kann ich das schaffen? Wie sollt ihr das schaffen? Jeder von euch ist so sehr um sich selbst besorgt, dass das auf Dauer ein Kampf, ja sogar ein Krampf wird. Ihr alleine schafft das nicht. Auch ihr zusammen schafft das nicht. Ihr schafft es nur in und durch Christus. Und darum steht dort, ordnet euch einander unter, also liebt euch in der Furcht Christi. Christus will euch die Kraft und die Liebe dazu geben. Und deshalb trachtet zuerst nach ihm. Also euer Anliegen soll es nicht sein, dass jeder nur erdenkliche Wunsch eures Ehegatten sofort erfüllt wird. Vielleicht sind die Wünsche gar nicht so gut. Elke will unbedingt ein größeres Auto, um die 3 Kilometer zum Bahnhof zu fahren. Gottfried braucht eine Zapfanlage im Wohnzimmer. Gehe ich jetzt nachts noch Zeitung austragen? Also es ist nicht jeder Wunsch gut. Nein, trachtet danach, dass euer Ehegatte, eure zweite Hälfte, Christus besser kennenlernt. Dass er ihm ähnlicher wird. Ihr sollt das Beste für den anderen suchen. Das Beste. Innige Gemeinschaft mit Gott und alles, was dazugehört. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sucht das Beste für den anderen und sucht gemeinsam das Beste für die Menschen, mit denen ihr zu tun habt. So wird euch das Übrige zufallen. Das ist Gottes Verheißung an euch. Und ich wünsche euch vom ganzen Herzen, dass dieser Trauvers euer Ehevers wird, dass er eure Ehe prägen wird. Ja, dass eure Ehe selbst zu einem Ort wird, wo ein Stück von Gottes Reich in dieser Welt sichtbar wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.